Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Nachmittag so alle irgendwie zusammen verlebt und verbracht, je nachdem, was ihr gestern für losgezogen habt. Wer die anderen Abende mit da war, hat vielleicht so mitgekriegt, die Katholiken, die kommen bei mir manchmal immer ein bisschen schlecht weg. Das ist aber nicht um. Da gehe ich normalerweise zu den Katholiken in der Abendmesse, weil man es Sonntag früh nicht aushält, was du im evangelischen Gottesdienst hörst. Also wer einen fernöstlichen Draht hat und da gerne Meditation machen will, der ist dort genau richtig. Ja, da haben schon manche gesagt, wir beten jetzt mal, dass da bald in Rente geht. Also dieses Jahr ist es soweit. Mal sehen, wie der nächste ist. Wir haben gestern bei der Schwachheit des Paulus aufgehört. Und die Galater haben sich da überhaupt nicht dran gestört. Also dass das nur kein Kraftprotz gewesen ist, dass da schwach war und überhaupt keine große Gestalt war. Die störte das nicht, obwohl im Orient ja Krankheit als Strafe der Götter angesehen wurde. Und die machten sich auch nicht über den Paulus lustig und sagten, wenn der Bote schon so aussieht, was wird denn das für ein Gott sein, von dem er uns da berichten will? Aber der Paulus fragt fassungslos, was ist denn nun damit? Was ist denn aus eurer ersten Liebe geworden? Also wie sieht das so bei Menschen aus? So kurz nach der Hochzeit sagt vielleicht der Mann, darf ich vorstellen, meine Frau. Zur Silberhochzeit, können Sie sich vorstellen, meine Frau. Und zur goldenen Hochzeit vielleicht, können Sie sich mal da vorstellen, meine Frau. Also so ist es ja bei Menschen manchmal. Wo ist eure erste Liebe hin? Und fragt der Paulus. Und brüderlich ermahnt Paulus die Galater, könnt ihr so eine Nachfrage vielleicht gar nicht ertragen. Also wenn jemand zurechtgewiesen wird, das macht ja nicht unbedingt Lust, aber es ist gut, wenn es einer macht. Da weiß man, das ist dem nicht egal, was aus einem wird. Er schreibt dann weiter, dass das ein Problem ist, was es schon damals gegeben hat. Also in Vers 17, noch kurz im Kapitel 4. Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Also das abspenstig machen, ich habe das mal extrem erlebt. Ich habe ein paar Jahre in Langenhagen bei Hannover in der Gemeinde gearbeitet. Da habe ich mich mit dem Pfarrer immer in Konfirmandenunterricht eingeteilt. Und jetzt mal, wenn die neuen Konfirmanden so in der siebten Klasse nachgerückt sind, gab es im Kirchenvorstand immer so einen kleinen Stapel von Anträgen für die Umfachung. Also dass jemand aus unserer Gemeinde raus wollte in andere. Und da sind wir dann mal einfach hinterhergegangen, woran das liegt. Dem Kirchenvorstand war es wichtig, dass die Konfirmanden eine Prüfung machen. Also nicht bloß eine, sondern zwei. Und zwar eine nach dem ersten Jahr. Also da ging es darum, halt nur die Gebote auswendig zu lernen und die Bibelverse und ein paar Gesangbuchlieder. Und dann nach dem zweiten Jahr, also wer die erste überstanden hat, ist eigentlich nicht durch die zweite durchgefallen. Da ging es eigentlich mehr so um ganz praktische Dinge. Und es gab eine Reihe von Eltern, die gesagt haben, nee, also da haben ja unsere Kinder überhaupt keine Lust. Und da sind die zur Nachbargemeinde und haben gesagt, wir würden gerne unser Kind hier anmelden, Konfirmandenunterricht. Und die haben gesagt, es geht nicht, wir sind schon voll. Es sei denn, sie werden Mitglied in unserer Gemeinde, dann können wir das machen. Und da sind in der Nachbargemeinde jedes Jahr 80 Konfirmanden da gewesen zur Konfirmation. Aber die Gemeinde hatte keine Jugendarbeit. Also nach der Konfirmation hat sich das ganze Ding erledigt gehabt. Also das sind eigensüchtige, die Galater, die hängen noch ein bisschen an den Paulus. Sonst müssten die ja nicht von ihm getrennt werden. Und die Irrlehrer, die diskutierten nur so, wenn ihr weiter auf Paulus hört, dann seid ihr eben von der wahren Botschaft ausgeschlossen und natürlich auch von der wahren Gemeinschaft mit Gott. Die Irrlehrer wollen die Gemeinde an sich binden und da liegt immer eine Gefahr drin. Also prüf dich bitte selber, dass du nie abhängig bist von Menschen. Und wenn das noch so tolle Christen und Führungsgestalten sind, also nicht abhängig machen von irgendwelchen Leuten oder von Konfessionen. Also ich bin mit großer Überzeugung und auch gerne evangelisch-lutherischer Christ. Aber sollte es irgendwann mal die evangelische Landeskirche nicht mehr geben oder die sagen, die Bekenntnisse, die schreiben wir jetzt um, also die sind ja wenigstens noch in der Theorie da, in der Praxis auch nicht mehr richtig, oder ich werde mal rausgeschmissen, na, da geht ja mein Glaube nicht verloren. Also ich mache doch meinen Glauben nicht an einer Person oder an irgendwelchen Institutionen fest, sondern dass wir unseren Glauben an Jesus festmachen. Also Menschen, die enttäuschen. Und manchmal hört man so Berichte, wo man so sagt, Mensch, die großen Prediger, und da haben die voll daneben gehauen. Also das Schöne ist, wir können zwar von Menschen enttäuscht sein, aber Gott ist nie von uns enttäuscht. Also ich kann nur von einem Menschen enttäuscht werden, wenn ich eine größere Vorstellung von dem habe, als er eigentlich ist. Also mir kann das passieren, aber Gott kann das nicht passieren, der kennt dich doch. Also Gott ist von dir nicht und wie es dir geht. Also mach dein Glauben nicht an irgendwelche Leute oder Personen fest, sondern an Jesus. Das ist schön, dass wir gute und viele menschliche Beziehungen haben, aber da muss man aufpassen, dass da die Glaubensbeziehung nicht abhängig wird von Sympathie oder Antipathie oder irgendwas. Es gibt genug Dinge, wo man sich aneinander reibt und stört. Das ist gerade so im Mitmenschlichen. Das ist für geistliche Dinge gar nicht so entscheidend. Es gibt da Abwerben, ein abspenstig machen, was damals eine große Rolle gespielt hat. Das wurde mit Lehren begründet, aber wir sind nur von einer Person abhängig und das ist von Jesus. Dann führt hier der Paulus das mit der Sarah und mit der Hagar noch auf. Das ersparen wir uns heute, sondern wir gehen gleich ins fünfte Kapitel. Also das lohnt sich mal durchzulesen. Also man kennt die Geschichten ja mit dem Ismael und so, vielleicht schon von der Kinderstunde und hat es so gehört. Und es ist spannend, wie das da Paulus hier auslegt. Das sagt er nämlich, da sind zwei Linien angelegt. Eine, die in die Freiheit führt von der Sarah und eine in die Knechtschaft mit dem Ismael. Also wieder aus menschlicher Vernunft und aus menschlichen Wollen kam es ja erst, dass der Ismael geboren wurde, wo sie dachten, das ist jetzt die Lösung unseres Erbproblems. Und dann wurde da Ismael zum großen Problem. Lesen, wie das da Paulus erklärt. Und jetzt sind wir im fünften Kapitel. Wenn man sich so umhört, wenn es so im Gespräch über den Glauben geht, dann hört man manchmal solche Sätze, ne, jeder kann halt nach seiner Fasson selig werden. Das Wort, das stammt vom alten Fritz, also Friedrich II. In Preußen, ein großer aufgeklärter Herrscher. Nur hat er das ja gar nicht so gesagt, wie das immer zitiert wird. Da hat es mal am Rand von einer Aktennotiz geschrieben, wo es um den Streit ging wegen einer konfessionellen Schule. Und da sagte der, das ist mir wurscht, welche Schultypen es gibt. In meinem Reich darf jeder frei entscheiden, was er macht. Also das ist ja vernünftig, wenn es solche Regierungsleute gibt. Und er sagt, ich mische mich in die Glaubenshaltung da nicht rein, da soll Freiraum sein, dass die Leute ihre Schulen organisieren, wie sie das wollen. Also der alte Fritz hätte sich wahrscheinlich nie zugetraut, dass er ein Urteil spricht, wie man denn nun selig wird. Ob der überhaupt so weit gedacht hat, weiß ich nicht. Also so wie der Satz zitiert wird, jeder kann nach seiner Fasson selig werden, das ging bei dem in einer ganz anderen Richtung. Und Jesus selber hat ja die Tür zu Gottes Reich sehr klein gemacht. Da sagt, da gibt es nur einen einzigen Weg zum Vater, nämlich durch mich. An meiner Person kommst du nicht vorbei. Und an vielen Stellen hat es Jesus so deutlich gesagt. Und es ist eben nicht so, dass jeder nach seiner Fasson irgendwie in den Himmel kommt. Und da Paulus sagt, dass man nach seiner Art überhaupt nicht selig werden kann, weil man seine böse Art eben nicht ändern kann. Und das ist die große Täuschung, die man immer wieder hat. Man denkt ein paar gute Vorsätze, das reicht, ich muss bloß wollen. Also wenn du mit einem Menschen im Gespräch bist, der in irgendeiner Sucht drinne steckt, in irgendeiner Ehekrise, also den kannst du weiter kaputt machen, wenn du sagst, ne, du musst doch bloß wollen. Du musst dir bloß ein bisschen mehr Mühe geben und dann wird es schon. Du kannst dich nicht ändern. Also klar, ein paar Sachen, die kannst du schon ändern. Dass man sich angewöhnt, früh die Zähne zu putzen und solche Sachen, das lernst du irgendwann und dann läuft das. Aber wer nur gegen seinen Zorn ankämpfen will, gegen unreine Gedanken, der weiß, alleine komme ich da überhaupt nicht raus. Und je mehr man da kämpft, umso schwieriger ist das. Das ist ja ernüchternd, wenn du die Propheten liest. Die sagen, Alten Testament, ein Schwarzer aus Afrika, da kann doch seine Haut auch nicht einfach ändern. Das geht nicht. Also wenn das heute einer sagen würde, da würde gleich als Rassist eingezeigt werden. Und da sagt weiter, ein Leopard kann sein Fell auch nicht einfach ändern. Das Ding ist angeboren und gut. Da Jesaja sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinschlagen soll. Es ist doch schon alles krank und hoffnungslos. Jerusalem ist zerstört und Gottes Gericht hat die Menschen nicht ändern können. Wie wird man dann selig? Immer nur durch das unverdiente Geschenk. Und deshalb sagt Paulus, Kapitel 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einen jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun hat, Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Also zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist die Überschrift über jede Mahnung, die dann so kommt. Die Freiheit vom Gesetz. Wer Jesus angenommen hat, kann die Liste der Pflichten, der Aufgaben weglegen, weil er weiß, dadurch wäre ich nicht gerecht. Also wir hatten früher als Kinder, weiß ich noch, in der Küche so eine Liste hängen, da standen so unsere Namen drauf und so halt die Aufgaben, die halt nur so anstanden. Also Kohleneimer voll machen in der Scheune, Sägespäne holen, bei den Viechern im Stall hier ausmisten, damit die was zum Neinstreuen hatten. Und man guckte immer so vorsichtig drauf, was denn so auf der Liste stand. Und manchmal dachte man, hast du Glück gehabt, bist du schnell fertig. Und dann gab es da Aufgaben, da, naja, das hat sich immer ein bisschen hingezogen, und wo du überhaupt keine Lust hattest. Aber wenn wir es geschafft haben, das Ding abzuarbeiten, also das war dann schon das höchste der Gefühle. Wir hatten leider eine Oma, die sehr gute Ohren hatte. Also es ist uns nicht gelungen, obwohl das Steintreppen waren, auf Socken den ersten Stock runterzukommen, an der Tür von der Oma vorbeizuschleichen und zum Fußball zu gehen. Ging sofort die Tür auf. Wo macht denn ihr schon wieder hier? Also da könnte man mal sagen, ich habe das schon gemacht, was sein sollte, und nun ging es fort. Die Freiheit vom Gesetz. Und die Irrlehrer, die wollten den Galatern diesen festen Stand wieder nehmen, sie unter das Joch gefangen nehmen. Also wer weiß nicht, ob es noch welche gibt, die so mit Ochsen arbeiten, denen wurde ja ein Joch draufgelegt, beim Pferd, das ist Kümmet und das Geschirr. Also nur wenn du sowas hast und das verwendest, dann kannst du mit dem Viech was machen. Ansonsten hast du überhaupt keine Gewalt und die machen, was sie wollen. Und Joch, das war immer ein Symbol, ein Zeichen für die Sklaverei. Und die Galater sind auf dem besten Weg, sich wieder in diese Abhängigkeit zu begeben, sich wieder so ein Joch draufzulegen. Und deshalb die deutliche Warnung. der sagt das nochmal mit der Beschneidung auf den Tisch und bringt das nochmal hoch. Also die Entfernung der Vorhaut des männlichen Glieds. Das war das Bundeszeichen von Israel. Was mit Abraham begonnen hat und von Gott auch befohlen war. Und so wie Israel das Gesetz von Gott losgelöst hat, wurde auch die Beschneidung von Gott losgelöst. Und gesagt, wenn du das Zeichen hast, ist alles in Ordnung. Äußere Zeichen sollen die Sünde verdecken, dass sie Gott ungehorsam geworden sind. Und da sagt Paulus, das nützt euch überhaupt nicht. Durch ein äußeres Zeichen wird kein Mensch gerecht. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das streicht er damit durch, weil er denkt, jetzt können wir es wieder selber schaffen. Ihr lehnt die Hilfe von Jesus ab und ihr liefert euch wieder dem Gesetz aus. Und die Freiheit, die habt ihr verloren. Und nun könnt ihr mal fragen, ja, aber im Jakobusbrief, da steht ja nun, ohne Werke ist der Glaube tot. Und der Paulus würde sagen, ja, genau so ist es. Wenn aus deiner Verbindung zu Jesus keine Taten folgen, dann stimmt mit der Verbindung was nicht. Aber erst die Verbindung zu Jesus, die Liebe zu Jesus, das ist der Motor, wo ich dann auch fähig werde, Dinge zu tun, die dann, was dann Früchte sind im Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ihr so das erste Mal verliebt gewesen seid. Also sowas bringt ihr normalerweise in Bewegung. Als erstes opferst du deine Bequemlichkeit. Also früher warst du vielleicht zu faul, zum Briefkasten gleich um die Ecke zu gehen und da so einen Brief rein zu werfen. Und heute läufst du von einem Ende des Ortes zum anderen, weil du deine Freundin heimgebracht hast und findest das noch schön dabei. Und was noch keine Macht der Welt geschafft hat, du ziehst deine alten Jeans aus, steigst in einen Anzug von Piep und Glockenburg und gehst in Robert-Haber-Look ins Theater und bezahlst nicht nur für dich, sondern für deine Freundin gleich mit. Also die Liebe, die bringt dich plötzlich in Bewegung. Wo vorher. Und das meint der Paulus, wo ist denn eure erste Liebe hin? Da habt ihr noch Listen überhaupt nicht gefragt, das habt ihr gemacht, weil ihr das gerne getan habt. Ihr lieft gut, so schreibt er weiter. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also der Paulus, der nimmt öfter mal das Bild von einem Läufer im Stadion für die Nachfolge. Also das griechische Wort laufen, das ist kein Spazieren gemeint, sondern da geht es wirklich ums anstrengende Rennen. Das Leben eines Christen ist kein Spaziergang. Das kostet Einsatz. Und es geht dem Paulus nicht um irgendeine miesepetrische Lebensphilosophie, sondern um was Größeres und um was Besseres. Also wenn die Läufer am Start stehen, dann haben die ja den Sieg noch lange nicht in der Tasche. Jeder hat so seinen Gegner, der vielleicht besser war. Jeder hatte so einen Mitkämpfer, der stärker war. Jeder hat so seinen Konkurrenten, der ihn gefährlich werden könnte. Und deshalb ist totaler Einsatz gefragt, so wie bei den Christen. Ich bin in Oberwiesenthal so in einer Trainingsgruppe mit und habe da Kinder in Langlauf und im Biathlon. Und das ist immer spannend, wie die so beim Training dabei sind. Da gibt es welche, die fragen, ja, wie viele Runden müssen wir denn heute laufen? Da weißt du, oh, da ist die Motivation halt nicht so groß bei denen. Und dann gibt es andere, die fragen da gar nicht, die machen einfach los. Weil die wissen, ich muss was machen, sonst wird da nichts. Und wenn die auf die Lebensbahn geschickt werden, dann haben wir den Siegespreis ja noch lange nicht in der Tasche. Jeder hat so seinen Feind. Nur der Paulus, der denkt nicht an irgendwelche Gegner oder Mitkämpfer, der uns den Sieg so knapp vor der Nase wegschnappen kann, so wie das jetzt im Winter war zwischen den Norweger und den Russen, so kurz vorm Ziel in einer anderen die Kurve geschnitten. Der denkt überhaupt nicht an den Kampf gegen andere, sondern der denkt an den Kampf gegen sich selbst. Paulus weiß, der größte Feind, der steckt in mir drin. Und die Bibel sagt dazu der alte Adam. Der alte Adam, der Schlendrian in mir, der muss überwunden werden. Der Luther hat es mal gesagt, der alte Esel ist Kampfes- und Leidensscheu. Also ich habe heute Nachmittag nochmal die Schneeschuhe geschnappt und bin auf den Fichtelberg gerannt. Also nicht, um in Form zu bleiben, wenn ich mal wieder eine Schokoladentafel gefressen habe, sondern einfach so, um mal zu laufen. Und das war heute schon ein bisschen anstrengend. Der Schnee war schwer und nass und es geht halt nur im Berg hinauf. Und da überlegt man sich auch manchmal, ach, müsste das sein, kannst du eigentlich wieder umdrehen. Was der alte Esel so braucht, um in Form zu kommen, Koffein oder Nikotin, was der alles braucht, um im Trab zu bleiben, Essen vom Feinsten, Trinken vom Edelsten, was der alles sagt, um seine Faulheit zu verstecken, ich bin zu jung, ich bin zu dumm, ich bin nicht religiös veranlagt, ich habe nun mal andere Gaben, meine Nerven spielen verrückt und übrigens, warum denn nun gerade ich? Also der Esel, der liebt den alten Trotz und der bleibt auf der Strecke. Also wie sieht es in unserem Leben aus? Gab es da einmal so einen Anfang im Glauben, wo du bewusst einen Start mit Jesus getan hast? Gab es da Zeiten, wo du ganz konzentriert auf das Ziel zugegangen bist? Und dann kam die Schule, dann kam die Ausbildung, die ganz andere Ziele setzte. Dann kam der Beruf, der dich voll in Beschlag genommen hat. Dann kam der Heirat, die ganze Zeit ausfüllte. Dann die Kinder, dann kommt das Alter, was also seine Lasten bringt. Und dann ließen wir irgendwann in unserer Entschlossenheit nach und scherten aus der Gemeinschaft raus und begnügten uns mit ein paar frommen Gedanken am Rand. Gehört der Wille zum Sieg. Ich will weiterkommen und nicht irgendwo aus der Bahn getragen werden. Ich will durchkommen und nicht im Gebüsch des Zweifels und der Verzweiflung hängen bleiben. Ich will ankommen, ich will über die Ziellinie drüber. Ich will heimkommen und mit meinen Augen sehen, dass nicht alles Lug und Trug gewesen ist, was ich geglaubt habe. Und weil dazu mein eigener Wille nicht ausreicht, deshalb vertraue ich Jesus Christus, der mich da jeden Zentimeter meines Kampfes begleitet. Ich weiß nicht, wer schon mal so Langlauf oder Strecken, also im Sommer Crosslauf mitgemacht hast, oder wenn du im Fernsehen das mal siehst, selbst die Sieger, wie kommen die im Normalfall ins Ziel? Also wenn sie nicht gerade 5 Minuten Vorsprung haben. Die klappen nach der Ziellinie zusammen und sind erst einmal fertig. Das Gesicht ist gezeichnet von Mühen, Schweiß, letzter Anstrengung. Es hat mir einer gesagt, in der Hölle haben sie alle glatte Gesichter. Und da Paulus sagt, im Himmel kommen sie mit zerfurchten und verweinten Gesichtern an, aber das macht nichts. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jesus sagt mal, siehe, ich mache alles neu. Denn die dort ankommen, die haben gewonnen. Die haben den Siegespreis in den Händen. Da Paulus da nennt die Irrlehrer nicht beim Namen, aber er sagt ihnen das Urteil, was sie erwartet. Und er warnt die Gemeinde. Das Bild vom Sauerteig, was hier noch kommt, das gibt es ja in der Bibel positiv und negativ. Also hier ist es eindeutig negativ. Schon ein bisschen davon, ein paar Leute können in der Gemeinde Riesenschaden anrichten. Da Paulus hat die Galater noch nicht aufgegeben. Der vertraut Jesus, dass er seine Gemeinde hält. Da legt aber nicht seine Hände in den Schoß und denkt, naja, es gab schon viele Geschichten in der Kirchengeschichte, was falsch war, also warte ich ab. Das schrumpft sich schon irgendwie wieder gesund und dann geht es auch weiter. Das hat er mit Sicherheit nicht gemacht. Wer auf Gott vertraut, wird eben nicht träge, sondern wird fähig, Dinge anzupacken, wo die anderen schon aufgegeben haben. Da Paulus verurteilt die Leute auch nicht. Das auch, das soll Gott selber machen, den Auftrag habe ich gar nicht. Dann schreibt er weiter, ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Also noch ein Argument greift da Paulus auf. Wenn ich die Beschneidung predigen würde, warum werde ich dann wegen der Verkündigung vom Kreuz immer wieder angefeindet? Also wenn du neben dem Kreuz noch andere Dinge stellst und sagst, ja, wir sind doch alle friedlich, wir haben nicht allein die Wahrheit gepachtet, da gibt es noch andere Wege zu Gott. Im Grunde genommen ist es doch sowieso wurscht, woran du glaubst, Hauptsache du hast überhaupt den Glauben. Also dann hast du mit dem Kreuz keine großen Schwierigkeiten. Sobald du aber sagst, Jesus allein und das Kreuz in die Mitte stellst, dann wird es schwierig. Und am Kreuz sagt eben Jesus ganz klar, nicht durch Anstrengungen keiner anderen Religionen, alleine durch Jesus wirst du gerecht. Da kriegst du die Freiheit. Am Kreuz, da sind alle anderen Heilswege durchgeschnitten. Und anstatt in die Freiheit zu führen, führt es in die Ablehnung des Kreuzes in noch tiefere Gefangenschaft. Und da Paulus, da setzt gleich noch hin drauf, er sagt, ne, die immer noch die Beschneidung, immer noch predigen, die können sich dort gleich kastrieren lassen und dann ist es noch perfekter und dann ist doch alles gut. Das sagt er ein bisschen ironisch. Die Galater, die kennen die Priester eines Kultes in ihrer Umgebung, die genau das gemacht haben. Er sagt, wer die Beschneidung immer noch fordert, verführt letzten Endes zum Götzendienst. Und wieder der Ruf in Vers 13, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer den anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem, 3. Mose 19, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einander vom anderen aufgefressen werdet. Wie sieht diese Freiheit aus? Also manchmal hat man ja den Eindruck, das sagen also manche, definieren evangelisch, na, Hauptsache ich habe eine gute Begründung für meinen Lebensstil. Und wenn einem überhaupt nichts mehr einfällt, mit der Liebe kannst du alles begründen. Also Abtreibung, Sterbehilfe, Ehebruch, Homosexualität, also mit der Liebe, da kannst du alles machen. Darf man über die Stränge schlagen? Das ist doch nur die große Freiheit. Also die Bußtage in unserer Kirche, die wurden ja im Grunde genommen aus dem Heidentum übernommen. Weil auch die Heiden wussten, also irgendwann muss man mal ein bisschen Reue empfinden. Man hat über die Stränge geschlagen, da machen wir halt so einen Aschermittwoch, so einen Katertag und dann ist alles wieder gut. Als es in Deutschland dann Landesfürsten gab, die immer wieder über die Stränge geschlagen haben, dann sagten die so, jetzt muss das Volk ein bisschen büßen und es wurde ein Bußtag angesetzt. Also es gab ab dem Mittelalter so viele Bußtage, dass man sich gar nicht mehr durchgefunden hat. Also 1878 gab es in Deutschland noch 48 verschiedene Bußtage. Die hat man dann irgendwann einmal zusammengefasst und sich gedacht, ja, vor dem Toten Sonntag, da ist man eh schon ein bisschen traurig, da passt das noch so rein und da machen wir dort ein. Also dieser Bußtag hat ja in dieser Konstruktion nichts zu tun mit dem christlichen Glauben und mit der Botschaft des Evangeliums. Als ob man mit seinen Büßereien, mit seiner Schuld vor Gott gerade stehen könnte. Also wenn man das so bei Wallfahrten sieht, auf Knien rutschend und zu Kirchen pilgern, also Luther hat es ja in Rom ausprobiert, kniend die ganzen Kirchentreppen auf. Und da hat er erkannt, damit geht doch meine Schuld nicht weg. Nicht ein bisschen. Also Buße verstehen wir nicht als einen Tag, wo wir sagen, ja gut, es ist nicht alles so in Ordnung bei mir. Und ein Jahr oder einen Tag im Jahr, da kann ich ja mal Urlaub machen von der Schuld und drüber schreiben Bußtag. Man ist halt schon mal schneller wie 50 durch den Ort gefahren, kann man schon mal Buße tun. Da geht's doch uns Christen um was ganz anderes. Ich will mit meinem Leben Jesus ergreifen. Und der hat als sein liebstes Predigtthema immer wieder gehabt das Wort Buße. Und das heißt übersetzt, bekehr dich doch. Mach doch mal die Wendung in deinem Leben und nimm Jesus an. Ihr kennt ja die Freiheitsstatue von Amerika. Also meine Frau hat mich gefragt, was ich noch so für verrückte Wünsche hätte. Und da habe ich immer gesagt, also ich würde gern eh mal mit dem Schiff so irgendwo, was weiß ich, von Cuxhaven losfahren und dann dort bei der Freiheitsstatue ankommen. Also nicht mit AIDA, also das wäre mir nervtötend, auf so einem Dampfer unterwegs zu sein. So ein normales Schiff, das wäre was, um mal so eine gemütliche Reise zu machen. Als früher die Auswanderer mit ihren Schiffen nach Amerika unterwegs waren, da sahen die Schiffe weiten diese Freiheit. Jetzt sind wir am Ziel. Jetzt haben wir es erreicht. Und kaum sind die drüben gewesen, haben sie gemerkt, dort ist es eh nicht anders wie hier. Geld regiert die Welt, es gibt Banden, es gibt die Unterwelt, man wird betrogen. Die Idee, dass ich in einem Land lebe, wo ich tun und lassen kann, was ich will, das gibt es überhaupt nicht. Gibt es überhaupt Freiheit? Die Bibel, die versteht da etwas unter Freiheit, die sagt, Freiheit ohne den Vater ist nur eine Illusion. Und ein Satz, den sich nur Jesus zutraut zu sagen, wer den Sohn, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Und die Gefahr ist, dass Freiheit missbraucht wird. Bis heute. Nicht immer in die Richtung, die Galater gegangen sind, in die Gesetzlichkeit hinein, sondern es gibt ja die andere Richtung, in die Gesetzlosigkeit hinein. Und so beschreibt da Paulus eine Gefahr für die Menschen in der letzten Zeit, dass sich der Mensch selber zum Maßstab und zur Norm macht. Er erkennt nichts mehr an. Also was früher normal war, was so als Tugend galt, das ist heute überhaupt nicht mehr normal. Beide Extreme halten die Menschen in einer großen Einsamkeit. Durchs Gesetz, das mich ständig zwingt und ich mich immer selber beobachten muss, habe ich schon genug gemacht. Und die Gesetzlosigkeit, die führt mich in der Arroganz, in der Selbstverwirklichung. Der andere wird ein Mittel zum Zweck. Der Luther, der hat unter anderem ein Buch geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Und da sagt er, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Und gleich im nächsten Satz sagt er, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge. Also christliche Freiheit, die ist immer an Jesus gebunden. Der gibt mir die Kraft, auf andere zuzugehen und der anderen zu dienen. Das ist die Grundrichtung christlicher Freiheit. Also ohne diese Bindung habe ich keine Freiheit, sondern Egoismus. Ich war mal kurz nach der Wende in Österreich klettern gewesen. Also ich habe das noch nie gemacht und wollte es mal ausprobieren, um da wirklich in dem Fels relativ frei zu klettern. Also ich jedenfalls brauchte einen Strick um den Bauch und einen da unten sichern tut. Ansonsten hätte ich diese Freiheit des Kletterns nie erleben können. Also das gehört dazu. Freiheit ohne irgendwelche Bindung, die gibt es nicht. Das ist eine Einbildung. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese Nächstenliebe umzusetzen, ist eben nur in dieser Freiheit möglich. Man kennt das fünfte Gebot, sollst nicht töten. Also eigentlich heißt es, du sollst kein unschuldiges Blut vergießen. Also alle Vegetarier, die können sich jedenfalls nicht auf dieses Gebot hier berufen, wo man sagt, na gut, das habe ich halbwegs gelernt, dass man keinen umbringt, zumindest nicht in der Tat. Und so könnte man meinen, das Gebot habe ich gehalten, obwohl ich meinen Nachbarn oder meinen Chef schon gerne ins reinwirken würde. Und wenn ich einen anderen morgen auf Arbeit nicht sehen würde, also ich täte nicht vermissen. Vielleicht kennt man ja solche Gedanken. Und nun schreibt der Luther in seinen Katechismus die Erklärung zum fünften Gebot, sollst nicht töten. Und dann fragt er ja jetzt mal, was ist das? welche Bedeutung hat es, also welcher Wille Gottes steckt denn dahinter? Und dann sagt er, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten an seinen Leib keinen Schaden noch Leid tun. Na gut, denkt man, das kriegt man gerade noch so hin. Das versteht man. Aber jetzt kommen die positiven Aussagen noch dazu. Stehen in allen Lebensnöten. Meine Nachbarn, also der mich noch nie leiden könnte, der muss immer das größere Auto fahren. Sein Urlaub geht immer 3 Tage länger als meiner. Der fliegt grundsätzlich 500 Kilometer weiter weg als ich. Der hat mir die Heckenschere immer noch nicht zurückgebracht, die er sich letzten Herbst geborgt hat. Ich habe mir das alles genau aufgeschrieben, was der sich so geleistet hat. Und die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass du hingehst und sagst, also übrigens, du hast noch meine Heckenschere. Ich habe mir jetzt eine elektrische gekauft. Kann ich deine Hecke gleich mitschneiden? Oder das ist aber schön, dass die so lange Urlaub machen können. Also wenn sie wollen, dann kümmere ich mich gern um deine Meerschweinchen. Oder herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer gut damit ankommen. Also das ist die Freiheit, die Jesus schenken will. Das ist die Liebe, die wir uns von Jesus schenken lassen dürfen. Und das ist die Möglichkeit, wo wir die Gebote nicht als Einschränkung sehen. So ein Mist, jetzt darf ich meinen Nachbarn wieder keins überbraten. Sondern, dass ich entdecke, ich muss nicht mit gleicher Münze wieder zurückzahlen. Also das schaffe ich nicht auf Anhieb. Das dauert manchmal lang. Meine ersten Stelle in Marienberg, da habe ich mich mit unserem Kirchenmusikdirektor bis ins Landeskirchenamt gestritten, ob man denn im Gottesdienst mit der Gitarre spielen darf oder ob das nicht würdig genug ist. Also da gab es immer mal Dinge, da sind wir uns nie einig geworden. Und da gab es manchmal richtig schon Ärger. Mein Vater hat mir dann mal gesagt, du musst für diesen Menschen beten. Ich dachte, naja, ich werde schon irgendeinen Rachepsalm finden, das geht schon. Aber er hat nicht nur gesagt, du sollst für ihn beten, sondern den auch segnen. Also das dauert eine Weile, ehe du das hinkriegst. Also wir sind uns dann später einig um den Hals gefallen, weil wir uns gut leiden könnten, aber wir haben es wenigstens bis zum Waffenstillstand gebracht. Nur in einer geschenkten Freiheit von Jesus möglich. Und diese Freiheit entdecken wir in den Liebeswillen Gottes, die in den Geboten drinne stecken. Zuvor hat man das als Regel gesehen, was man alles nicht darf. Du sollst und du sollst nicht. Und jetzt kann man anfangen zu entdecken, welche Liebe hinter diesen Geboten steckt. Und wenn ich das erkannt habe, dann kann ich das erste Gebot auch ganz anders sehen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist in Jesus Wirklichkeit geworden. Die Zusage hat sich erfüllt, dass das mein Vater geworden ist. Und ohne diese persönliche Beziehung zu Jesus, da tötet und versklavt uns das Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das war im Judentum ein Gebot unter vielen. Da war der Nächste der Volksgenosse und das hat sich auf den beschränkt. Und erst Jesus öffnet diesen Blick mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Hilfe braucht, das ist mein Nächster. Und die Bezeichnung wie dich selbst ist nicht nur ein Maßstab für die Liebe, gleichzeitig ist es auch die Befreiung vom eigenen Ich, dass es nicht immer nur um mir, um meine Person geht. Bei den Galatern ist es noch nicht so weit, aber die sind im Begriff, diese Freiheit aufzugeben. Und damit würden sie nicht nur die Freiheit vom Gesetz verlieren, sondern auch die Möglichkeit, in Liebe füreinander einzutreten und in Nächstenliebe miteinander zu arbeiten und zu leben. Also in der Psychiatrie, da gibt es so ein wundervolles Kleidungsstück, das ist die Zwangsjacke. Da kannst du hineinstecken und da könnt ihr toben und alles Mögliche machen, aber er riecht sehr schrecklich, in so ein Ding drinnen zu stecken. Und da gibt es Leute, die sagen, das ist doch besser, dass man so einen Menschen in die Zwangsjacke hineinsteckt, dann tut er wenigstens nicht das Schlimmste. Deshalb geben wir denen ein Gesetz mit auf den Weg, eine Ordnung und da muss man sich dann dran halten. Aber durch die Zwangsjacke änderst du ja den Menschen nicht. Also stellst ihn ruhig, aber mehr nicht. Und da Paulus sagt, da gibt es ein viel besseres Mittel, das geht in Vers 16 los. Ich aber sage, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also wandelt im Geist. Das ist die Antriebskraft, der Motor eines neuen Lebens, nicht die Zwangsjacke und das Gesetz. Das ist ja gar nicht so leicht, so die alten Gleise zu verlassen. Also als es noch richtigen Winter gab, da kann man sich vielleicht erinnern, da gab es manchmal so relativ enge Straßen und da war der Winterdienst manchmal auch noch nicht so schnell und da waren relativ schnell so Spurrinnen in der Straße drin. Und wenn die Spur und wenn die Straße eng war, da gab es eben nur drei Spurrinnen. Das war auch nicht dramatisch, wenn du alleine unterwegs warst. Hattest du allerdings Gegenverkehr, na irgendeiner müsste dann aus dieser Spurrinne raus. Und das war manchmal gar nicht so einfach. Und da Paulus sagt, aus deiner alten, ausgefahrenen Lebensspur, das ist gar nicht so einfach, dass du da wieder rauskommst. Und je älter du bist, umso schwieriger wird es. Das schaffst du nur mit dem Geist Gottes. Sonst bleibst du in deinen eigenen Wünschen, in deinen eigenen Trieben gefangen. Und wer sich nicht von diesem Geist leiten lässt, der ist Gefangener da drin. Man erlebt es doch immer wieder, dass man das Gegenteil von dem macht, was man eigentlich will. Und manche sagen, was stimmt denn da mit meinem Glauben nicht? Also das liegt nicht an deinem Glauben. Der Paulus ist da viel realistischer. Deshalb macht er den Leuten deutlich, dass es immer ein Kampf zwischen dem Geist und den alten Menschen. Und das Nervige dabei ist, dass die Frontlinie durch unser eigenes Leben läuft. Und wer das nicht sieht, der steht in Gefahr, in einer Schwärmerei abzuheben. Also das ist auch der Mittelgrund, warum ich mit manchen Lobpreisliedern nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Also da fließt immer der Geist und das ist alles schön und das flutet noch einmal, wo ich sage, in meinem Leben, da flutet es manchmal überhaupt nicht, sondern da passiert das Gegenteil. Und diese Seite kommt in vielen Liedern eben nicht vor. Der Geist streitet wider das Fleisch, die bekriegen sich sogar. Offen ist und sehr ehrlich ist, wenn das Ideen von Menschen wären, die würden sagen, du reißt dich doch ein bisschen zusammen und dann wird es schön. Der Luther hat mal gesagt, du musst den alten Adam täglich ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Der natürliche Mensch, der kämpft gegen die Führungsmacht des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes, der ringt eben da dagegen. Und da gibt es zwischen denen auch keine Absprache, dass die sagen, gut, du kriegst den Teil, ich nehme den Teil. Da geht es immer ums Ganze. Und nun muss man nicht resignieren und sagen, wenn das Kämpfen anstrengend ist und letzten Endes sowieso nicht zu schaffen, na also was soll denn das überhaupt? Und andere sagen, wenn ihr das schon als Christen nicht schafft, ordentliches Leben zu führen, dann muss ich ja gar nicht erst anfangen. Deshalb nochmal die Aufforderung, wenn euch aber der Geist führt, dann werdet ihr von ihm getrieben sein, dann seid ihr wahrhaft frei. Dann seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Also wir müssen uns führen lassen. Und Jesus selber das Ruder überlassen. Ich gebe bloß noch mal ganz kurz auf den anderen Versen ein. Die können wir nicht mal alle dran nehmen. In der Bibel steht, Vers 19 dann, geht es um die Früchte. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und der Paulus zählt auch schon mal ein paar Negative auf, die hier kommen. Vers 19, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Und dann geht es dreier noch runter. Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und dann müsste oder könnte man vermuten, dass da Paulus weiterschreibt, die Werke aber des Geistes sind, und dann was hier halt kommt, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, da schreibt aber nicht die Werke des Geistes ist. Also die folgenden Dinge an positiven Sachen, die werden hier nicht als Werke beschrieben, die man tun kann, wenn man nur will. Es wird als Frucht bezeichnet. Es wird also ein Same gelegt, der aufgeht. Und es wird in der Einzahl als Frucht geschrieben. Es sind also keine verschiedenen Wirkungen. Es ist ein Geist, der hier zur Entfaltung kommt. Also die Liebe, Frieden, Glaube und so weiter. Wenn Gottes Geist so in uns wirken kann, dann gehören wir zu ihm. Und das ist ein Vorgang, den wir immer wieder neu lernen müssen. Jeden Tag. Und manchmal ist es auch so, dass wir da wachsen können in solchen Dingen. Das ist auch der Grund, warum du manchmal manche Nervensäge in deiner Umgebung hast. Dass Gott dir solche Schleifsteine in dein Leben hineinstellt, wo du dich reibst und denkst, es könnte doch alles so schön und viel leichter sein, wenn mir dieser Mensch nicht jetzt mal über den Weg laufen würde. Und damit weißt du, ich muss mein ganzes Leben bei Jesus dranbleiben und da immer wieder neu lernen. Das geht, da haben wir das ganze Leben damit zu tun. Also ist schon etwas her, da wurde ein großer Admiral zu Grabe getragen. Das war ein Ausländer, eigentlich ein Italiener, aber er war in seiner Wahlheimat in Spanien zu Hause. Also er ist einer der größten Entdecker der Neuzeit gewesen, der Christoph Kolumbus. In 4 großen Seereisen ging es nach Westen und dort entdeckte er Neuland. Und als der Kolumbus begraben wurde, hat er selber noch nicht richtig gewusst, was er da eigentlich entdeckt hat. Der ging immer noch davon aus, dass es nur eine neue Route nach Indien gewesen ist. Es war ein gefeierter Mann, hoch geehrt, aber was seine Entdeckung wirklich wert war, das hat er selber nie erfahren. Dass er ein neues Kontinent entdeckt hat, ein weites, reiches Land, das hat er nicht mitbekommen. Und so kann es uns Christen gehen, die sehr viel von Jesus wissen. Jesus hat den Tod besiegt, ist am Ostermorgen auferstanden. Wir kennen seine große Liebe zu uns, da hat sein Leben für uns geopfert. Das alles tut Jesus für uns. Wir dürfen mit ihm im Gebet reden. Aber vielen ist nicht bewusst, dass sie längst noch nicht alles entdeckt haben. Wenn wir von Jesus reden, dann ist das nicht eine neue Route von Frömmigkeit, Glaube oder Religion, sondern dass wir da einen ganz neuen Kontinent haben. Ein neues, freies Land mit großartigen Möglichkeiten. Das ist uns da geschenkt. Und der Paulus lädt die Galater ein und uns natürlich genauso, in diesem neuen Land in einer Riesenfreiheit zu leben. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab dir Dank, dass du uns in diese große Freiheit stellst, dass wir frei sein dürfen vom Gesetz. Herr, dass wir die Gebote nicht als eine Belastung sehen, sondern als eine Hilfe, wirklich in die Freiheit zu gehen. Dass wir uns nicht von allen möglichen Zeug abhängig machen müssen, sondern allein von dir. Herr, du kennst unser Leben. Du weißt, was da vielleicht an Schuld auch noch ungeklärt ist, dass wir diese Schritte in die Freiheit gar nicht gehen können. Wir wollen dich bitten, dass wir da in aller Ehrlichkeit zu dir kommen und dir bekennen, was da nicht in Ordnung ist. Und wenn wir das schon alleine oft versucht haben und das nicht besser geworden ist, danke, dass du uns Christen an die Seite stellst, die uns dabei helfen wollen. Danke, dass wir unterwegs sein können zu dir und dein Reich. Und dass wir da nicht als Einzelkämpfer unterwegs seien, sondern dass du uns in eine Gemeinde gestellt hast. Möchte ich bitten, dass wir da einen offenen Blick füreinander haben, dass wir dort auch ankommen, uns gegenseitig helfen und unterstützen. Und danke, dass du zugesagt hast, dass du uns auf jeden Zentimeter diesen Weges begleiten willst. Amen.